Herzlich willkommen zum Adventsgottesdienst. Ich hoffe, ihr seid so richtig in Feierstimmung. Bereit, von Mord und Totschlag zu hören, von Flucht und Verfolgung. Das ist Weihnachten. Im Januar 2020, Ende Januar, da kommt der Trailer von Fast and Furious 9 heraus. Einem Trailer, das ist dann noch nicht der Film an und für sich, sondern hier sieht man schon so die Personen, die spielen und ihre Charaktere kommen zum Vorschein. So ein Vorgeschmack von dem, was kommt. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Matthäus schon von Hollywood wusste. Aber er hat genau das gemacht. In dieser Predigttext, wo ich herzlich einlade, aufzuschlagen, wer eine Bibel dabei hat, Matthäus 2, Vers 13. Hier kommt schon mal der Vorspann von der ganzen Jesus-Geschichte. Ist hier drin verpackt. Die Bösen und die Guten. Herodes, dieser selbstsüchtige, machthungrige Herrscher, brutal, rücksichtslos. Er hält mit eigener Kraft an seiner Macht fest und beseitigt alles und alle, die ihm hier in den Weg kommen. Auf der anderen Seite ein anderes Reich in Form von einem Kind, schutzlos. Auf der Flucht. Ja, wir steigen direkt ein mit dem Bösen, mit dem Herodes. Matthäus 2, Vers 16. Als Herodes merkte, dass ihn die Sterndeuter getäuscht hatten, wurde er sehr zornig. Und er ließ in Bethlehem und der ganzen Umgebung alle Knaben bis zum Alter von 2 Jahren töten. Genau der Zeit entsprechend, die er von den Sterndeutern erfahren hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt worden ist. Ein Geschrei war in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn sie waren dahin. Herodes der Böse, nein, Herodes der Große, der lebte von 37 bis 4 vor Christus. Es war so, dass die Römer nahmen Judäa ein und der Vater von Herodes hat dort schon viel Macht erhalten und er hat diese Macht an seinen Sohn weitergegeben. Herodes war zuerst ein hohes Militär und er hat gute Arbeit geleistet. Es gab keine Räubereien mehr dort, wo er verantwortlich war. Er hat alle umlegen lassen, darin war er gut. Und das hat ihm Ehre eingebracht. Der Senat von Rom hat gemerkt, da ist jemand, der hat sein Land im Griff. Das hat er auch. Und so haben sie ihm Ehre gegeben und sie haben ihm einen Ehrentitel gegeben, Herodes, König der Juden. Interessant, oder? König der Juden. Nur Herodes, er hatte noch kein Land. Er war ein König ohne Land. Und so hat er 3 Jahre unermüdlich gekämpft, getötet, gemordet, um schlussendlich den Thron zu besteigen und während 33 Jahren dann Jerusalem zu regieren. Interessant, Herodes, er war nicht ein Jude. Herodes war ein Idumäer. Das heißt, er stammt von Esau ab. Ihr kennt vielleicht, da war Abraham, der hatte einen Sohn Isaac, der hatte wieder 2 Söhne, Jakob und Esau. Esau hat auf seine eigene Kraft vertraut und den Verheißungen von Gottes nicht vertraut, darum hat ihn Gott beiseite geschoben. Und er hat Jakob erwählt und dass er mit ihm sein Reich baut. Und die Nachkommen von Jakob, das sind die Israeliten. Nun, Herodes wusste das ganz genau, dass er eigentlich kein Recht hatte. Er hatte keine Verheißung von Gott, König zu sein. Er war ein Pseudo-Herrscher. Und das war der Grund, weil er nicht auf die Verheißungen baute. Darum musste er mit eigener Kraft und Anstrengung und Gewalt und Zorn sein Reich bauen und daran festhalten. Und das Reich von Herodes war geprägt von Angst. Angst, Macht zu verlieren, Angst zu versagen, Angst, klein zu sein, Angst, von anderen zum Narren gehalten werden. Von Angst war das Reich geprägt. Und so ist es mit jedem Reich das, und mit jeder Person, mit jeder Familie, die nicht auf den Verheißungen auf Gott ihr Leben bauen. Es ist geprägt von Angst. Weil alles andere als Gott, das kann uns weggenommen werden. Gesundheit, Erfolg, das kann uns weggenommen werden. Und wenn das unser Höchstes ist, dann ist unser Leben geprägt von Angst, weil wir mit aller Kraft versuchen, daran festzuhalten. Zum Beispiel, zwei Mädchen gehen zur Schule, sind dicke Freundinnen und dann kommt ein drittes Mädchen, das zieht ins selbe Quartier. Und das ist ein sehr nettes Mädchen. Und jetzt hat das erste Mädchen Angst um die exklusive Freundschaft. Jetzt kommt da jemand Drittes und jetzt geht meine Freundin dann weg, hat Angst. Und das erste Mädchen beginnt schlecht zu reden über das dritte Mädchen, weil es nichts dafür kann. Es hat Angst. Oder wir Männer, ich liebe Männer mit großen Zielen, aber wenn das Ziel über Gott steht, dann drohen Männer daran, zugrunde zu gehen. Ein eigenes Haus oder der Umbau oder die Karriere, verantwortungsvoller Job. Sie geben alles, die Männer, wir Männer. Wir merken nicht, dass dabei die Ehe leidet, daran kaputt geht. Und wer leidet, sind nicht nur bei Herodes die Kinder, auch bei uns. Herodes war ein armer Mann. Sein Leben war geprägt von Angst, auch wenn er äußerlich alles hatte, was er brauchte. Und wir sind von unserem Naturell her in derselben Linie wie Herodes. Wir müssen uns entscheiden, nein, ich will nicht auf meine eigene Kraft, ich will auf die Verheißungen von Gott bauen. Was sind dann die Verheißungen von Gott? Matthäus schreibt hier von Rahel, die ihre Kinder beweint. Wir haben gehört, Rahel ist die Stammesmutter von den Israeliten. Und wenn etwa 20 bis 30 Kinder getötet wurden bei diesem Mord, dann beweint Rahel, dann beweint Israel, dann beweint das Volk Gottes seine Kinder. Aber wenn man diese Stelle in Jeremia liest, ist übrigens der einzige alte testamentliche Zitat, wo der Prophet angegeben ist, Jeremia. Es muss also besonders wichtig sein. Und wenn wir lesen Jeremia 31, damals konnten wahrscheinlich Juden das auswendig, ich musste nachlesen, und ich habe gelesen, in diesem Kapitel 31, da ist nicht nur die Rede von Rahel, die ihre Kinder beweint, sondern da ist vor allem die Rede, dass Gott ein neues Reich baut und dass er uns Menschen ein neues Herz gibt, dass er darum ringt, dass wir Menschen umkehren, zu ihm Buße tun und dass er zuinnerst in unserem Herzen Vergebung wirken kann und uns ein neues Herz schenken kann. Dass Gott ein neues Volk, ein neues Reich bauen will, das ist der Inhalt von Jeremia 31. Und genau das hat Gott getan. Darum ist auch Ägypten so wichtig. Wir fragen uns, war es Matthäus so wichtig, diesen zu erwähnen, dass in diesem Trailer, dass da Jesus nach Jerusalem geht und dann wieder zurückkommt. Es ist deswegen von zentraler Bedeutung, weil Ägypten die Geburtsstätte des Volkes Israel ist. In Ägypten wurde das Volk Israel zahlreich. Mose wurde in Ägypten geboren. Mose hat das Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt in die Wüste. Und Gott hat durch Mose dem Volk Israel Gesetze und Ordnungen gegeben. Und die Israeli werden noch heute durch diese Ordnungen zusammengehalten. Das verbindet sie. Und wenn Jesus jetzt nach Ägypten geht und von Ägypten herausgeführt wird nach Ägypten, dann sagt Matthäus, hier beginnt Gott ein neues Reich zu bauen. Und wir lesen im ganzen Matthäus-Evangelium, dass dieses Reich größer und größer wird. Wir lesen in der Bergpredigt die Grundlagen, die Lehre von diesem neuen Reich. Wir lesen immer wieder die Auseinandersetzung zwischen Gottes Reich und irdischem Reich, Pharisäer, eigenes Schaffen und Wirken und im Griff haben. Das ist das Programm vom ganzen Matthäus-Evangelium. Und der Unterschied zwischen Herodes, dem Herr der Welt, und Jesus, dem Herr des Universums, der könnte nicht größer sein. Herodes, er hatte keinen Anspruch, kein Recht auf das Königtum, aber hat sich seine Herrlichkeit, seine Macht, sein Purpur hat er sich selber angezogen, seine Macht und Autorität hat er sich selber aufgesetzt. Jesus war anders. Jesus hatte von Ewigkeit zu Ewigkeit Herrlichkeit um sich und Ehre und Anbetung war auf seinem Haupt. Und er hat es abgezogen, den Mantel ausgezogen, sinnbildlich, und wurde arm Mensch wie wir. Vollkommen gegensätzliches Reich. Herodes hat andere getötet, um sein Reich zu bauen. Und Jesus, er ließ sich selber töten, hat sein Leben gegeben, damit wir Anteil haben an diesem Reich und dass wir in dieses Reich hineinkommen können. Herodes hat 3 Jahre lang ununterbrochen gekämpft für den Thron. Jesus hat 3 Jahre lang gepredigt, geheilt, Menschen Sünden vergeben und so sein neues Reich aufgerichtet. Am Schluss wird Jesus gekreuzigt und über dem Kreuz, da stehen 4 Buchstaben, Jesus von Nazareth, Rex Judicaum, König der Juden. Jesus hat auch Auszeichnungen erhalten, aber nicht wie Herodes vom römischen Senat. Jesus hat von Gott Auszeichnungen erhalten. Aber er hat nicht die Auszeichnungen erhalten, die er verdient hätte. Er hat meine Auszeichnungen erhalten. Und das ist der Tod, das ist die Trennung von Gott, das ist die Folge für meinen Ungehorsam, für unseren Ungehorsam. Das hat Jesus getragen am Kreuz. Jesus trug die Konsequenz für mein schlechtes Reden über andere, für meine ehebrecherischen Gedanken, für mein Stehlen, für meinen Zorn, für meine Verachtung gegenüber anderen Menschen. Und jetzt kommt das Wunderbare. Jesus hat hier die Auszeichnung von mir, von meinem Leben getragen und ich, im Glauben an Jesus, wenn ich meine Sünden bekenne, ihn um Vergebung bitte, dann bekomme ich seine Auszeichnungen. Und die Auszeichnung für ein perfektes, sündloses, heiliges Leben ist Ehre bei Gott und ewiges Leben. Und das darf ich haben im Glauben an Jesus. Gott selber nämlich wohnt durch den Heiligen Geist in meinem Leben. Gott ist Liebe und die Liebe wohnt in meinem Herzen. Und diese Liebe ist stärker als alle Schwierigkeit, als alle Not. Sie wird in meinem Leben zur Quelle der Liebe, der Freude, der Zuversicht des Glaubens. Es gibt nichts Schöneres, was wir Menschen haben, weder diese Zuversicht. Ich muss sagen, ihr habt etwas verpasst, leider. Die Frühaufsteher heute wurden belohnt. Also da war heute Morgen, da waren Donato und Jasmin hier vorne auf der Bühne. Und sie sind nicht mehr hier, oder? Nein. Und sie haben erzählt, sie sind frisch gebackene Christen. Haben ihr Leben vor 2 Wochen Jesus gegeben. Und Donato, er erzählt, das hat sein Leben verändert. Total verändert. Bei der Arbeit ist es so gewesen, da musste er am Morgen immer einen Rundgang machen. Und auf diesem Rundgang ist er einer Person begegnet, die hat ihn genervt. Er hat sich immer geärgert über diese Person. Aber zum Glück kam da jeweils die zweite Person, wo er die Post abholen musste. Und dort konnte sein Frust loswerden. Ach, die hat mich wieder genervt. Und dann bekehrt er sich. Und dann wird sein Herz neu. Und dann geht er wieder ins Geschäft. geht an der ersten Person vorbei, grüßt. Geht er zur zweiten Person, nimmt die Post, sagt nichts. Die andere Person sagt, und? Was hat sie wieder gesagt? Und dann sagt er, nein, nichts, es ist gut. Es hat sein Leben verändert. Und dann frage ich Jasmin, was hat es in deinem Leben verändert? Dann sagt sie, sie hat eine Hoffnung und eine Freude und eine Zuversicht erhalten in ihrem Leben. Aber, sagt sie auch, sie hat viel Gegenwind erhalten. In diesen 2 Wochen schon, in ihrer Familie. Vorher war Frieden und Freude, jetzt ist Spannung da. Wegen Jesus, wegen diesem neuen Reich. Wir merken, diese 2 Reiche, Herodes und Jesus, die prallen gegeneinander. Nicht, dass die Familie persönlich etwas gegen Jasmin hat, aber da prallen geistliche Welten aufeinander. Ja, tatsächlich diese, und so werden wir als Gläubige Teil von diesem Film, von diesem Geschehnis, von diesen 2 Reichen. Wir sind mittendrin, wer es noch nicht gemerkt hat, wir sind mitten zwischen in diesen 2 Reichen drin. Und dieses neue Reich von Jesus, es hat einen Haken, tatsächlich. Das neue Reich von Jesus, wir haben es gehört hier bei Donato und Jasmin, es ist geprägt von innerer Kraft, von Freude, von Stärke, von Zuversicht, Glaube, Liebe, Hoffnung. Aber äußerlich ist es sehr schwach. Und wer Jesus Christus nachfolgen will, der muss bereit sein, Spott, Anfeindung, Verfolgung, sogar den unfreiwilligen Tod zu ertragen. Aber wir sehen in diesem Trailer deutlich, wenn Herodes sein Reich baut, rundherum hat Matthäus die Geschichte von der Flucht nach Ägypten und dann die Rückkehr nach Israel angeordnet. Das heißt, rundherum baut Gott sein Reich unaufhörlich weiter. Niemand kann ihn daran hindern. Wenn das Reich äußerlich schwach ist, ist es doch innerlich stark. Und ich ermutige dich, wenn du Jesus nachfolgst, die Konsequenzen nicht zu scheuen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, wenn Schwierigkeiten kommen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und da kommen Krankheiten und finanzielle Probleme und dann sterben Menschen, die einem lieb sind und dann gibt es plötzlich Spannungen und so weiter. Das ist äußerlich. Innerlich wird dein Glaube stärker. Ich ermutige dich, weiter mit Jesus treu weiterzugehen. Aber wir müssen bereit sein, auch die schwierigen Zeiten, auch wenn es regnet und wenn die Sonne scheint, beides aus Gottes Händen zu nehmen. Matthäus 2, Vers 13, da werden wir mitten in diese Spannung hineingeführt. Als die Sterndeuter wieder gegangen waren, erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn. Bis dahin ist noch alles gut, oder? Matthäus und nicht Eva, sondern Maria. Sie haben sich gefühlt wie der Mittelpunkt der Erde. Da sind Menschen gekommen, da sind Weise gekommen aus fernem Osten und haben ihnen Geschenke gebracht. Sie sind gut gegangen. So geht es neugeborenen Christen. An frischen Babys haben alle große Freude. So starten wir mit Jesus. Aber hier, nur wenige Stunden später, und dann kommt noch der Engel, auch ein Hochgefühl, aber was er sagt, steh auf, nimm das Kind und flieh nach Ägypten, nicht einfach ins Nachbardorf, nach Ägypten, weit weg. Und so musste Josef bereit sein, das Gute, Freunde, nette Menschen aus der Hand von Gott zu nehmen, aber auch die Nachricht, geh und flieh. Und wir tun es ebenso. Und vielleicht haben wir am Nord gerade sehr Mühe, etwas anzunehmen. Dann brauchen wir Gebet, Ermutigung von anderen. Dass andere uns helfen, für uns beten, mit uns einstehen. Wir gehen miteinander durch die schwierigen Zeiten hindurch. Aber das Ende von dem Reich von Jesus ist, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Es lohnt sich, durchzustehen. Dann sagt der Engel, steh auf. Es ist eindrücklich, den Gehorsam von Josef hier zu sehen. Wenn wir das betrachten, was Josef, was der Engel gesagt hat, und das, was Josef getan hat, ist ziemlich identisch. Mache dich auf und geh. Ich weiß nicht, was bei dir dran ist, wo der Heilige Geist dir aufzeigt, was bei dir dran ist. Das kann ganz verschieden sein. Gott kann jetzt durch die Reihen gehen und genau dir aufzeigen, was ist bei dir dran? Was ist dein nächster Schritt? Aber du darfst wissen, im Gehorsam Gott gegenüber kommst du zur tiefen Freude und zu Zufriedenheit. Du kannst es nicht selber nehmen und erarbeiten wie Herodes, aber im Gehorsam Gott gegenüber erhältst du Freude und Friede und Liebe im Glauben. Vielleicht ist es dran, sich taufen zu lassen und sich fest und verbindlich einer Gemeinde anzuschließen. Vielleicht ist es dran, 20% zu reduzieren und ins Reich Gottes zu investieren. Manuel geht im Sommer nach Rumänien, einen Missionseinsatz machen oder sich weiterbilden oder in die Gemeinde investieren. Oder, und das ist wohl das Wichtigste, vielleicht zeigt dir Gott auch jetzt auf, es ist dran, dich zu versöhnen mit jemandem. Das Reich von Jesus ist ein Versöhnungsreich. Gott versöhnt sich mit uns Menschen und wir versöhnen uns mit unseren Mitmenschen. Vielleicht kommt dir jemand in den Sinn aus der Familie, ein Geschwister, ein Arbeitskolleg, ein Nachbar, wo du weißt, da musst du hingehen und dich entschuldigen. Oder einen Brief schreiben oder irgendeiner Form. Es gehört auch bei mir zu meinem täglichen Business, mich zu entschuldigen. Und das ist schwer. Weil wenn ich sage, bitte vergib mir, es tut mir leid, was ich getan habe, dann gehe ich das Risiko ein, einen Rüffel zu kassieren. Ich weiß nicht, ob der andere schon bereit ist, mir zu vergeben. Diese vergebungsbereite Hand auszustrecken ist schwierig, ist herausfordernd. Aber es ist der Weg, den Gott für uns vorgesehen hat. Vielleicht ist Vergeben bei dir angesagt. Vielleicht aber auch, dass dich schon etwas lange begleitet, seit deiner Kindheit. Etwas, das dir die Freude im Glauben hindert. Etwas, das dir immer wieder Angst macht. Etwas, das sich immer wieder mit Gewalt in das Reich von Herodes zurückdrängt. Und vielleicht ist es hier an der Zeit, mal das anzugehen. Mit einem guten Seelsorger das aufzuarbeiten und dass Gott hier Heilung schenken kann. Steh auf und geh. Ich weiß nicht, was bei dir dran ist, aber ich weiß, Gott gibt dir die Kraft dazu und Gott segnet dich reich, wenn du das angehst, was Gott dir aufgezeigt hat. Ja, dann geht Herodes nach Ägypten. Dort muss er warten, Geduld haben. Josef. Und dann geht er zurück, wird er zurückgerufen im Vers 19. Als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten ein Engel des Herrn im Traum und sagte, steh auf und nimm das Kind und seine Mutter und zieh in das Land Israel, denn die Leute, die dem Kind nach dem Leben getrachtet haben, die sind tot. Und Josef hat wieder tiptop gehorcht. Wir stellen uns die Frage, wenn wir mit Jesus unterwegs sind in seinem Reich, wer hält eigentlich die Fäden in der Hand? Wer plant unser Leben? Wer führt uns? Bei Josef, da war es noch gut, oder? Da war der Engel, der ist dem Josef erschienen. Und das wünschen wir uns auch. Engel, die erscheinen und uns so klar und deutlich sagen, was wir zu tun haben. Vielleicht ist es auch manchmal die Ehefrau. Der Engel, ja, wo es gut ist, auf sie zu hören. Aber manchmal wünschen wir uns einen Engel, aber er kommt nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Josef in seiner Situation sich gewünscht hätte, ach, hätte ich doch etwas schwarz auf weiß, wo ich es immer wieder lesen könnte, was ich tun muss. Und in genau dieser Situation sind wir ja heute. Es ist das Schwarz auf Weiße, das Zipporah die Glaubensgewissheit gegeben hat. Und es ist das Schwarz auf Weiß, es ist Gottes Wort, die Bibel, die dir Licht gibt und dir den Weg weist, den du gehen sollst. So sagt die Bibel von sich selber. Und wir sehen auch in diesem Text, dass Gott die Fäden in der Hand hält und die Planung macht. Ich stelle euch die Frage, wer war denn verantwortlich für das Leben von dem kleinen Jesus? Wer war verantwortlich? Gott, Maria, Josef. Ich glaube, Gott hat hier die Verantwortung für das Leben. Du trägst nicht die Verantwortung für das Leben. Du trägst auch nicht die Verantwortung für das Leben deiner Kinder, deines Ehepartners oder irgendwelcher Personen. Diese Verantwortung können wir nicht tragen. Gott trägt diese Verantwortung. Diese Verantwortung geben wir ab. Gott hatte die Verantwortung im Leben von Jesus und er hat es gut geführt. Jesus sagt übrigens, wir sollen in seiner fundamentalen Lehre in der Bergpredigt, wir sollen uns nicht sorgen, der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Das ist eine Verheißung. Jeder Tag hat seine eigene Last. Jesus sagt, mach das, was Gott dir heute aufträgt. Das WWJD-Bänderli. Was würde Jesus tun? Was ist heute dran zu tun? Und wenn wir das auf den Kopf stellen, dieses Gebot von Gott, dann kommt es nicht gut. Und viele machen das, ich manchmal auch, dann machen wir uns Sorgen über morgen und was und wenn und wir checken alle Eventualitäten ab und sorgen alle Möglichkeiten vor, dass ja nichts passiert. Und dabei können wir nicht das tun, was Gott uns eigentlich heute vor die Füße legt. Ein Gespräch, auf jemandem zugehen, jemandem anzurufen, innerlich zu fragen, Gott, was willst du heute, was ich heute tun? Was tue ich heute nach dem Gottesdienst? Auf wen gehe ich zu? Wen spreche ich an? Und so weiter. Wenn wir uns für morgen sorgen, können wir nicht das machen, was Gott von uns heute will. Deine Verantwortung ist, das zu tun, was Gott dir heute aufträgt. Und morgen, da lass Gott sorgen. Gott spannt die großen Bögen in unserem Leben und er trägt die Verantwortung dafür. Das heißt, du darfst ein volles Ja haben zu der Situation, wo du drin stehst. Zu dieser Arbeit, wo du hast, darfst du ein volles Ja haben. Das ist der richtige Ehepartner, den du geheiratet hast. Wenn du keinen Ehepartner hast, dann ist es die richtige Situation, wo du Gott am meisten dienen kannst jetzt. Wenn du keine neue Wohnung findest, dann ist es noch nicht bereit, an der Reihe zu zügeln. All diese großen Sachen, die können wir getrost Gott ablegen. In Psalm 37, Vers 5 heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es recht machen. Paul Gerhardt hat ein wunderbares Lied dazu geschrieben. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Vertrau auf Gott, er führt dein Leben gut. Er hat die großen Spannungsbögen, Planungsbögen in deinem Leben, hat er in seiner Hand. Und jetzt lesen wir weiter im Vers 22. Als aber Josef hörte, dass in Juda Archelaus anstelle seines Vaters Herodes regierte, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Ach, habe ich gedacht, Josef, jetzt predige ich doch, dass man sich nicht sorgen soll. Und jetzt sorgst du dich hier. Was soll ich jetzt noch sagen? Ja, auch große Gottesmänner sorgen sich. Und es ist schön, hier in dieser Geschichte zu sehen, es sind Menschen. Auch Gläubige sind Menschen, mit denen Gott sein Reich baut. Und sie sind nicht perfekt. Ich glaube, Josef hätte hier keinen Grund gehabt, sich zu sorgen. Natürlich schon, Archelaus war ein noch brutalerer Herrscher als sein Vater. Aber Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, als sie in einer ähnlichen Situation waren und sich die Jünger gesorgt haben und sich die Jünger gedacht haben, wir sterben, sagt Jesus, warum zweifelt ihr, ihr Kleingläubigen? Also Jesus fordert uns auf, in aller Situation, egal wie herausfordernd die Situation ist, auf ihn zu vertrauen, zu wissen, er führt mein Leben gut. Und wenn du denkst, ja, ich war auch so wie Josef, ich habe mich gefürchtet, ich hatte keine Geduld zu warten, ich habe nicht auf die Verheißungen von Gott vertraut und darum Fehlentscheidungen getroffen. Und wenn du jetzt denkst, deswegen kann Gott mich nicht gebrauchen, das ist eine Fehlanzeige. Gott will dich gebrauchen, auch wenn du Fehlentscheidungen getroffen hast in deinem Leben. Es kann zu deinem Besten dienen. Es ist Gottes Allwissenheit und Gottes Souveränität, dass er es so führt. Und dann im Vers 23 geht Josef mit seiner Familie nach Nazareth. Jetzt können wir sagen, ja, Nazareth, das ist nicht gerade die Stadt, die im Zentrum des Geschehens ist. Es ist im Norden von Israel. Jesus hätte doch eigentlich in Bethlehem aufwachsen sollen, in der Stadt Davids, dort, wo die Herrscher groß werden, nahe bei Jerusalem. Und vielleicht hat Josef sich gedacht, ach, wieso so abseits? Kommt das wirklich gut? Wird Jesus jemals seinen Auftrag wahrnehmen können? Und konnte er ihn wahrnehmen? Ja, natürlich. Auch wenn es manchmal äußerlich als schwach und einfach und fragwürdig aussieht, das Reich von Gott, Gott fügt es und Gott kommt zum Ziel. Mit dir, mit uns. Wir haben heute gehört, dass in dieser kurzen Vorstellung von Matthäus, von diesen zwei Reichen, da ist Herodes. Es ist das Reich, wo wir alle mittendrin sind. Und es ist ein Reich, das geprägt ist von Angst, von Verlust. Es ist das Reich, das geprägt ist von eigenem Schaffen und Wirken und Festhalten. Und daraus erfolgt viel Not und Schwierigkeit. Und wir haben auf der anderen Seite das Leben von Jesus, das Reich von Jesus, das geprägt ist vom Vertrauen in Gott. Und es fängt darin an, dass wir unsere Sünden Jesus bekennen, ihn in unser Leben einlassen und er ist die Quelle von Friede und Freude und Geduld und Kraft in unserem Leben. Und er gibt uns die Kraft, Gutes und Schwieriges dankbar aus Gottes Handen zu nehmen. Er gibt uns die Kraft, aufzustehen und das zu tun, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Er gibt uns das Vertrauen, Sorgen abzugeben, die großen Spannungsbögen, Planungsbögen Gott zu überlassen, ihm anzuvertrauen, ein Ja zu haben für die Situation, wo ich drinstehe und die Kraft, das zu tun, was tagtäglich ansteht. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du mit uns dein neues Reich baust, Jesus. Ich danke dir, dass, ja, für diesen Riesenreichtum, Herr, den wir in dir haben. Ich bitte dich, dass du uns gerade in dieser kommenden Weihnachtszeit begegnest und ganz neu Freude an deinem Reich schenkst, Herr Jesus. Öffne uns die Augen, Herr, und gib uns innere Stärke, an dir zu bleiben, bei dir zu bleiben und dir nachzufolgen. Amen.